Ich habe ein Haus in London. Ich bin dort geboren. Aus welchem Teil Englands kommen Sie?
Von hier, von dort, ich bin überall gewesen.
So, Ihre Ausdrucksweise ist etwas verwaschen.
Tatsächlich, ihr Talents auch.
Sehr schön.
Hi und willkommen bei Blondes Popcorn, der Podcast über Filme, Serien und 90er-Jahre-Vibes.
Mach's dir bequem, hau dich zu uns aufs Sofa und gönn dir ein paar entspannte und unterhaltsame Minuten mit uns. Ich bin Judith.
Und ich bin Bille und ich würde sagen, Film ab.
Hallihallo.
Hey.
Na?
Na.
Willkommen zu unserer zweiten Folge Blondes Popcorn in diesem Jahr.
Oh, stimmt, der ist die zweite.
Ja, wir haben Februar und wir sind eigentlich noch bisher, was die Aufnahme angeht, zumindest voll im Zeitplan.
Ja, guck an.
Ja, und wir haben uns natürlich mal wieder ein kleines Juwel von Film rausgesucht, das auf jeden Fall ordentlich für Gesprächsstoff sorgen wird, oder?
Allerdings, ja.
Und ich habe mir heute mal ganz spontan was ausgedacht, so zum Warmwerden hier am Anfang der Folge, und zwar unnützes Filmwissen. Ich dachte, ich hau hier heute mal so einen random Filmfakt raus. Also jetzt gar nicht zu dem aktuellen Film, sondern zu irgendeinem Film. Und da interessiert mich mal, ob du als Filmexpertin den vielleicht sogar kennst.
Das war gar kein Druck.
Nein, gar kein. Oh, so viel Pressure hier. Pass auf. Und zwar, wusstest du, dass in dem Film Psycho von 1960 das erste Mal gezeigt wurde, wie eine Toilettenspülung betätigt wird?
Huch, nee, ich dachte, du sagst jetzt, wie eine Frau duscht, aber nein, wusste ich
Nee,
tatsächlich nicht. Krass.
aber stimmt, das wäre mal jetzt auch interessant, aber das könnte auch schon früher gewesen sein. Ja, das war wohl angeblich, also laut Internet, das erste Mal, dass man auch so gezeigt hat, wie also in die Toilette gefilmt wurde und dann so strudelmäßig da ein weißes Blatt Papier runtergespült wurde. Verrückt, oder?
Ah, okay. Ach, krass. Ist das, wo du gerade mit dem Papier das sagst, ist das das, was man irgendwie danach verfolgen kann mit diesem Geld, das sie
Ja,
unterschlägt, oder?
genau. Das wird die
Aha,
Szene sein, vermutlich. Genau, irgendein
Wahrscheinlich,
Beweisstück wird da
ja.
weggespült.
Ah,
Und
krass.
ich finde, heutzutage ist das voll Standard, gerade so in Drogenfilmen oder wo die dann irgendwie, was weiß ich, ihr Ecstasy schnell noch wegspülen. Oder da, ich finde, man sieht das eigentlich öfter, Toiletten. So
Ja.
oft beginnen Filme so mit Toilettenszenen irgendwie.
Zu
Also
oft in
das.
letzter Zeit, wenn du mich fragst, aber ja,
Ja,
doch,
oder?
ist wirklich sehr gängig geworden.
Ja, aber Psycho war wohl
Ah.
Vorreiter dafür.
Ach krass, guck an. Wusste
Ja.
ich nicht. Wieder was
Ja,
gelernt, finde ich gut.
ja. Ja. Und was machen wir heute für einen Film?
Wir sprechen heute über Trommelwirbel, Miss Doubtfire.
mega cool.
Ja, ich freue mich total. Voll aufregend, ich liebe diesen Film.
Ja, ich auch.
Also, ich hau mal raus, was den Film zu streamen gibt und erzähle so ein bisschen was vom Film.
Ja.
Also der Film ist im Moment bei Disney Plus erhältlich und ich bin gerade auch total froh, dass wir endlich mal einen Film ausgesucht haben, der auch irgendwie frei zu streamen ist, weil gefühlt ja nie irgendwas frei
Das
zu streamen ist,
stimmt.
was wir uns irgendwie so rausgepickt haben. Aber ich finde sowieso so die ganzen Filmklassiker oder auch viele Sachen aus den 90ern sind entweder gar nicht zu streamen oder was ich in letzter Zeit auch oft habe bei Prime ist, dass da steht, in diesem Standort gerade nicht verfügbar. Hast du das auch oft?
Nee, das habe ich nicht, aber ich habe oft so dieses Gratis-Zeitraum, 7 Tage testen und dann musst du irgend so einen Channel
Ja.
abonnieren und das schreckt mich dann irgendwie auch immer
Ja.
ab.
Waren das nicht mal 14? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer frecher.
Ach
Naja.
Mann, ich weiß es nicht.
So viel dazu. Auf jeden Fall, genau, auf Disney Plus. Und ja, ich mache mal eine kleine Zusammenfassung.
Sehr gerne.
Wieder mein Lieblingsthema. Okay. Also, der Film ist Doubtfire, deutscher Titel Das stachelige Kindermädchen, spielt im Jahr 1993 in San Francisco und erzählt die Geschichte vom liebenswerten, aber sehr chaotischen Daniel Hillard, gespielt von Robin Williams, der nach der Scheidung von seiner Frau das Sorgerecht für seine Kinder verliert. In seiner Verzweiflung wird er sehr kreativ und beschließt, in das Kostüm einer alten Nanny zu schlüpfen, sich einen schottischen Akzent zuzulegen und sich den Namen Mrs. Doubtfire zu geben. In dieser wirklich täuschend echt aussehenden Aufmachung bewirbt er sich mit Erfolg um den Job als Haushälterin bei seiner Ex-Frau, gespielt von Sally Field, um seinen Kindern weiterhin nahe sein zu können. In seiner neuen Rolle muss Daniel Hillard, alias Miss Doubtfire, haarsträubende Situationen meistern, um seine Tarnung zu bewahren. Neben Kochlöffelschwingen und Hausaufgabenbetreuung muss unser Protagonist zu allem Überfluss seiner Ex, die er immer noch liebt, dabei zusehen, wie sie vom erfolgreichen, äußerst attraktiven Stuart, gespielt von Pierce Brosnan, umworben wird, der ihm auch noch die Rolle als Familienvater streitig macht. Ende.
Oh, aber ey, perfekt.
Diesmal, ich finde.
Voll abgeliefert hier. Sehr schön. Ach, toll. Ja, ach man, das ist einfach, der Film ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe vorher mal ein paar harte Fakten zum Film. Und zwar ist der Film Mrs. Doubtfire aus dem Jahr 1993 und läuft unter dem Genre Komödie bzw. Kinderfilm. Und der vollständige Titel lautet Mrs. Doubtfire, das stachelige Kindermädchen. Ja, da habe ich kurz, also ich habe das schon mal gehört, aber stachelig, ist die eigentlich so stachelig? Weiß ich gar nicht, ne?
Bescheuert, ne?
Eigentlich bescheuert, finde ich, passt eigentlich gar nicht so, aber okay. Also mit einer Länge von 2 Stunden 5 Minuten finde ich den Film jetzt gar nicht mal so kurz für einen Kinderfilm, aber der ist wirklich sehr, sehr kurzweilig, dass ich finde, man merkt das jetzt eigentlich gar nicht so, dass der so lang ist. Ja, die FSK hat beschlossen, dass der Film ab 6 ist und ich glaube, darüber muss man jetzt auch nicht groß diskutieren. Nee. Es gibt da so ein paar Passagen mit den vielen Synonymen für Geschlechtsverkehr. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja.
In Seestechen und Co. Aber ich glaube, mit 6 Jahren kann man da jetzt vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Ansonsten geht das voll klar.
Ja.
Die Regie hat wieder einmal Chris Columbus geführt und das Drehbuch stammt aus der Feder von Randy, Mayhem Singer und Leslie Dixon. Ist also wieder ein Duo. Und der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anne Fine. Das wusste ich gar nicht, dass das tatsächlich eine Buchvorlage ist. Wusstest du das?
Habe ich heute auch erst rausgefunden beim Lesen, wusste ich gar nicht.
Genau, wusste ich auch gar nicht. Ja. Noch ein paar Worte zum Cast. In den Hauptrollen haben wir, und darüber freuen wir uns beide sehr, sehr doll, Robin Williams als Daniel Hillard, / Mrs. Euphigenia Doubtfire. Dann haben wir Sally Field als Miranda Hillard, Pierce Brosnan als Stuart Dunmeyer und noch die 3 Kinder, Lisa Jacob, die spielt die Lydia Hillard, Matthew Lawrence den Chris Hillard und die kleine Mara Wilson, die werden die meisten vielleicht auch als Matilda kennen, die spielt die kleine Nettie Hillard. Genau, die hat so einen großen Wiedererkennungswert, weil ich kenne die tatsächlich nur aus diesem Film noch, Matilda.
Geht mir auch so.
Gedreht wurde in San Francisco und das wunderschöne Wohnhaus auf der Ecke, das existiert tatsächlich wirklich. Also das ist keine Kulisse, sondern ein Haus, was da auch bis heute noch steht. Und bei 25 Millionen Dollar Budget spielte der Film ganze 218 Millionen ein und war in dem Jahr neben König der Löwen, die Flintstones und Schindlers Liste der erfolgreichste Film des Jahres.
Ah, oh, okay. Mhm.
Das war alles im selben Jahr. Habe ich jetzt Schindlers Liste, hätte ich fast gedacht, war noch ein bisschen eher, aber der war wohl auch dann 93.
Ach, ich hätte gedacht, der wäre noch älter.
Witzig. Ja, genau. Genau, also noch älter, hätte ich auch gedacht. Mhm. Ja, dann gab es noch ein paar Preise natürlich wieder. Einmal den Oscar für die beste Maske, den Golden Globe für den besten Film und den Golden Globe für den besten Hauptdarsteller Robin Williams natürlich.
Ja, verdient.
Verdient. Und das waren auch schon die normalen Fakten.
Sehr schön. Oh, gefällt mir. Ja, das mit dem Buch habe ich tatsächlich auch dann heute erst gesehen und fand ich irgendwie auch ganz lustig. Das ist für mich so ein es gibt ja so Filme, das sind für mich so Filmfilme.
Ja, genau.
Und da finde ich das immer so irre, wenn es ein Buch dazu gibt. Ich hatte auch letztens gehört, dass es zu dem Film Nerve, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch relativ aktuell. Das ist halt auch so ein sehr, ich sag mal, bildreicher Film, wo auch super viel passiert und der ist auch so, ich will jetzt nicht sagen actionreich, aber das fand ich auch total krass, dass es da ein Buch zu gibt. Also manchmal wundert man sich.
Ja, manchmal wundert man sich, kenne ich.
Aha.
Ja.
Also vielen Dank für die Fakten. Dann komme ich jetzt mal zu den Fun Facts. Habe ich auch ein paar aufgetrieben. Also einmal der Barkeeper in der Poolszene.
Ja.
Mit einer meiner Lieblingsszenen.
Ja,
meine Güte. Wird von einem Mann gespielt, der im Abspann als Dr. Toad oder so genannt wird, also T-O-A-D. Und der hat damals auch wirklich als Barkeeper gearbeitet und hat dann auch 1993 ein Weingut eröffnet, das er dann auch Toad Hollow genannt hat, also so ein bisschen angelehnt an die Rolle. Mhm. Und das war der Halbbruder von Robin Williams, der Schauspieler. Finde ich ganz witzig.
Ist ja auch lustig. Mhm.
Ja, und es brauchte 4 Stunden für Haare und Make-up, um die Mrs. Doubtfire zu kreieren, sage ich mal.
Wahnsinn.
Und, aber Robin Williams fand diesen Look irgendwie ganz super und schlenderte dann damit auch in voller Montur durch die Stadt, unter anderem in einen Sexshop. Wahrscheinlich, um die Leute ein bisschen aufzuwecken, sage ich mal.
Sehr geil.
Und dann gab es noch hier 2 improvisierte Szenen. Das fand ich super witzig. Es gibt ja einmal diese bekannte Szene mit dieser, ich sag mal, Zuckergussmaske, wo er sein Gesicht in die Torte stecken muss, damit die Sozialarbeiterin,
hallo!
Diese Mrs. Zellner, hallo! Ja.
So geil.
So geil.
Und unser nächster Skype-Call kommt, Bille.
Oh
dann,
ja,
hallo.
Absolut.
Oh Gott.
Bitte. Oh. Ja, und das war tatsächlich auch, dass dieser Zuckerguss dann schmilzt und dass ja alles dann auch in diese Tassen reinfliegt. Das war wohl komplett improvisiert.
Echt,
weil die
ja?
Hitze der Studiolichter hat anscheinend dazu geführt, dass diese Maske, sage ich mal, schmilzt.
Stark. Sehr geil.
Fand ich auch richtig cool. Und ich sag mal, eine ähnliche Kategorie, auch in Sachen Improvisation, ist einmal dieser Unfall mit dieser Feuerszene, wo sein BH in Flammen aufgeht. Das war wohl auch ein Unfall. Was ich auch sehr cool finde.
Oh Gott.
Und ja, das waren eigentlich auch schon meine Fun Facts hier.
Das ist so lustig, wirklich. Wir haben uns auch wieder richtig krank gelacht, als wir den Film geguckt haben. Ist wirklich auch, wir sagen es immer, aber es ist ein Must-See. Kann man gut gucken.
Ist auch so.
Ja,
ja, meine Schwester und ich, wir hatten den auch Weihnachten geguckt, weil ich ein bisschen geknickt war und sie meinte, ach, such dir einen Film aus. Und ich, Miss Doubtfire. Okay.
Okay, schon wieder.
Ja, aber wirklich.
Ja, cool. Ja, schön. Dann steigen wir doch direkt mal in unsere Kategorien ein und starten direkt wieder mit Handfeger und Nachschlag. Erzähl mal, hast du irgendwie eine Szene, wo du sagst, die hätte weggekonnt oder hat dich an der gestört?
Fand ich tatsächlich schwer bei dem Film. Ich finde den sehr rund. Musste da echt lange überlegen. Ich glaube, so eine Szene, die braucht man halt für den Film, weil die den Film weiterbringt, aber ich hätte sie irgendwie anders aufgezogen. Deswegen würde ich schon sagen, es gehört in den Handfeger, ist diese Szene, wo der Sohn halt erkennt, dass, mit dem, du weißt schon, diese Toilettenszene, ne, wo er dann direkt diesen Baseballschläger holt und dann irgendwie direkt so, ja, irgendwie sie ist eine Er und er ist eine Sie und diese ganze Verwirrung, die da aufkommt. Und natürlich ist die Szene wichtig, es muss ja irgendwie auffliegen und die haben natürlich die, sag ich mal, bequemste Art jetzt gewählt, um das irgendwie auffliegen zu lassen. Aber ich finde so diese richtige Angst und dieses Aggressive, die dann irgendwie verprügeln zu wollen, das finde ich halt so ein bisschen schwierig heute. Aber das ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich sage, das ist eine Szene, die mich so stört, dass ich die jetzt vormachen würde oder so. Also deswegen finde ich es wirklich schwer bei dem Film. Ich würde die Szene nur irgendwie anders aufziehen in der heutigen Zeit. Und deswegen ist das für mich wohl noch am ehesten der Handfeger.
Ja. Verstehe ich. Das finde ich auch nachvollziehbar. War irgendwie auch so ein bisschen, ich fand es jetzt nicht unangenehm, wie er da gepinkelt hat, aber irgendwie schon, das war so ein bisschen so ein Bruch auf einmal in dieser Stimmung. Sie hat doch auch vorher, glaube ich, ein Buch vorgelesen oder so. Irgendwie da
ich
war
glaub,
doch vorher
sie fragt die Lydia ab mit diesen,
oder sie fragt,
mit diesen Wörtern, die sie buchstabieren muss. Ne?
Ja. Übergewicht. Und was war das Zweite? Das waren doch 2 so völlig beknackte Wörter.
Ja.
Übergewicht und noch irgendwie, muss ich nochmal überlegen, noch irgendwas.
Ja,
ein negatives Wort auf jeden Fall.
Genau. Das, was du meinst, ja.
Ja, stimmt.
Ja, und soll ich eigentlich jetzt direkt auch den Nachschlag oder
gerne.
Anfangen? Mein Nachschlag. Ich muss sagen, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn man die Lydia und den Chris vielleicht so ein ganz kleines bisschen privat noch zeigt in der Schule oder so. Oder von mir aus auch nur so ein Telefonat zwischen Lydia und einer Freundin, wie sie vielleicht kurz über die Scheidung spricht, über die Eltern oder so. Weil die Kinder sind ja schon sehr eingebunden in diese ganze Scheidungsgeschichte, sage ich mal. Aber so rein privat, so also im Freundeskreis oder in der Schule, zeigt man ja so gar nichts von den Kindern. Finde trotzdem, es fehlt jetzt nicht. Also ich finde mal trotzdem ein gutes Bild von den Kindern. Man weiß halt, dass der Chris irgendwie nicht gern Hausaufgaben macht und viel Fußball spielt. Und ja, und auch von der kleinen Natalie mit diesem Stuart Little Buch, das sie liest und so, ist mich schon ganz süß. Also man kriegt schon irgendwie mit, was die Kinder so für Persönlichkeiten haben, aber hätte ich irgendwie ganz gern ein bisschen mehr gesehen von den beiden, weil die ja auch so im frischen Teenager-Alter sind und das hätte ich irgendwie ganz interessant gefunden.
Ja, stimmt.
Ja. Und bei dir so, Handfeger und Nachschlag?
Also mir fiel es auch total schwer. Es wäre jetzt, wo du es gesagt hast, vielleicht auch diese Pinkel-Szene und die Reaktion gewesen. Aber ich mache mich jetzt so ein bisschen zum Spielverderber. Bei mir ist das jetzt fast nie, bei mir ist es keine richtige Szene, sondern eigentlich eher die Tatsache, oder es ist eine Tatsache, die mich in dem Film schon immer gestört hat. Wir müssen jetzt auch mal bedenken, es ist 1993, aber ich finde den Film wirklich einfach super, super unrealistisch. Also seien wir mal ehrlich, ja. Man sieht ja trotz Maske so sehr, dass er das ist. Und keine Frau würde das doch nicht merken, dass unter dieser Maske der Mann steckt, der zufälligerweise auch noch Stimmimitator ist und dessen Bruder auch noch Maskenbildner ist. Das ist sowas, wo ich die ganze Zeit denke, ey komm, selbst wenn der Stimmimitator ist, die kennt doch auch die Stimmen, die der alle kann. Also das finde ich so, es ist eine Komödie, aber du auch die Kinder, die würden doch, man erkennt ja auch so krass Robin Williams Augen. Und da gibt es doch auch diese eine Szene, wo diese Fürsorgerin sagt, sie haben die Augen ihrer Schwester, wenn die das sogar sieht. Ja, das ist so eine Sache, wo ich finde, vielleicht hätte man das heute irgendwie ein bisschen besser oder anders umsetzen können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so was, wo ich die ganze Zeit dachte, ey, komm, ey. Never ever würde das funktionieren. Aber der Film war ja auch Vorreiter für diese Art Film. Ich meine, Big Mamas Haus kam 2000. Das war ja auch schon sehr abgekupfert. Da war es ein FBI-Agent. 2004 kam White Chicks. Da sind es gleich zwei schwarze FBI-Agenten, die in die Rolle von zwei weißen Blondinen schlüpfen. Insofern war das ja 93 schon neu. Aber das finde ich so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht.
Ja, stimmt. Ich finde es aber eigentlich für diese Zeit, haben sie es echt gut gemacht mit der Maske auch. Ne?
Also man sieht schon, mit der Maske aber im Film, in der Story an sich, weißt du, du checkst das doch, wenn da dein Mann die ganze Zeit in deinem Haus ist. Also das, ja. Okay, das war jetzt auf jeden Fall mein Handfeger.
Geil. Also du würdest den ganzen Film am liebsten in die Tonne kloppen.
Nein, auf keinen
Quatsch.
Fall.
Oh, aber ich weiß auch, was du meinst.
Ja, und bei Nachschlag, ich hätte vielleicht gern noch mehr in die Beziehung vor der Scheidung der beiden reingeschaut. Weil was mir jetzt zum Beispiel nicht so ganz klar ist, warum dann dieser Sorgerechtsstreit losbricht. Also er scheint ja schon ein sehr liebender und aufopferungsvoller Vater zu sein. Und mir war jetzt nicht ganz klar, warum sie ihm die Kinder so krass entziehen will. Also das war jetzt was, was ich finde, vielleicht werden da auch so ein bisschen diese Klischees bedient. Man lässt sich scheiden, das muss jetzt alles vor Gericht gehen. Vielleicht wollten sie da auch so ein bisschen den Plot drumherum aufbauen, dass er eben eine neue Wohnung braucht und einen neuen Job braucht und dann auf diese Idee kommt, dass er eben die Haushälterin wird. Aber da hätte ich gern vielleicht noch mehr gewusst. Wie denn so auch diese unausgeglichene Dynamik zustande kam überhaupt. Genau.
Ja. Stimmt, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, dass sie das einmal ganz gut erzählt, ne, mit diesem, er war immer gerade ohne Job und irgendwie so, wie sie so zur Spielverderberin gemacht wurde, das erzählt sie ja irgendwie, wenn sie, glaube ich, mal Tee trinken, ganz gut, wenn die da zusammen in der Küche sind. Genau. Und ich finde auch, diese Geburtstagsparty zeigt ganz gut so, okay, das war jetzt so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich weiß aber genau, was du meinst mit diesem, ich fand es auch schon immer irgendwie völlig, unangebracht und übertrieben, dass dann diese Scheidung eben nicht komplett getrennt ist von diesem Sorgerecht mit den Kindern, weil er war ja wirklich immer ein guter Vater. Genau. Also sie tut ja so, als wäre der so ein Säufer, dem irgendwie die Hand mal ausgerutscht wäre. Also das finde ich dann irgendwie auch unfair. Ich glaube allerdings, dass sie das irgendwie macht, um auch wirklich mal eine Veränderung zu bewirken, weil wenn er dann doch immer wieder so um sie rumschwirrt, wäre wahrscheinlich dann doch nicht, also hätte sie wahrscheinlich nicht den Mut gefunden, diese Trennung auch wirklich durchzuziehen von ihm. Wahrscheinlich hat sie deswegen das irgendwie, ne, nehme ich heute an. Aber finde ich auch sehr schwer, also ist irgendwie auch nicht so gut rübergebracht worden, weil das wirkt echt so, als würde sie sich irgendwie an ihm rächen auf Kosten der Kinder. Also so ein bisschen
total.
Kommt das manchmal rüber.
Genau,
ne?
Genau, das meine ich. Das ist auch das, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist.
Ja. Verstehe ich total.
Aber ansonsten, wie du sagst, der Film ist total rund. Also auch das jetzt mit dieser Verkleidung, darum geht es ja in dem Film. Aber es ist die ganze Zeit, hat es für mich so diesen Beigeschmack, ey, von wegen. Und auch wie er die Stimme verstellt. Vielleicht muss man mal im Originalton gucken. Also ich finde jetzt in der deutschen Synchronisation, also du hörst es ja so krass. Ne? Also ja, genau.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, ich verstehe aber auf jeden Fall, was du meinst. Also, ja, man sollte den Mann eigentlich doch erkennen. Manchmal denke ich mir aber auch, okay, manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also manchmal gibt es ja auch Sachen, die sind so offensichtlich und dann denkst du, fasst du dir nachher auch an die Stirn. Also vielleicht ist das auch so ein Fall.
Das stimmt, ja.
Aber allein schon die Größe hast du eigentlich auch recht.
Eben, ja.
Traumhaft. Ach ja, na gut. Dann komme ich hier mal zu unserer, zu, ach nee, ich bin hier noch beim, Moment, ich bin zu weit runtergerutscht. Wir waren jetzt hier, jetzt kommt das Sahnehäubchen, ne?
Genau.
Genau, dann, liebe Judith, sag mir doch gerne mal, wer hier dein Sahnehäubchen ist.
Das ist mir in dem Film sehr schwer gefallen, tatsächlich. Weil bei unserem Sahnehäubchen, wir haben ja oft SchauspielerInnen, die wir attraktiv finden. Wir hatten auch schon mal eine Katze, wir hatten mal den schwulen Nachbarn.
Oh, ja.
In dem Film, muss ich sagen, hat mir jetzt in diesem Sinne eigentlich ehrlich gesagt niemand gefallen. Aber wenn ich jetzt ganz oberflächlich jemanden wählen müsste, dann ist es die junge Frau, die Blondine, der ja im Schwimmbad zuzwinkert.
Das der geht auf mich.
Nein, danke.
Nein, danke.
Okay, wir kennen den auswendig. Genau, dann wäre es wahrscheinlich die, ist halt eine hübsche Blondine. Also die, ich nehme sie. Ich weiß aber auch schon, wen du wählst, glaube ich.
Ja, so dunkelhaarige große Männer. Wen nehme ich denn da wohl in dem Film? Ja, natürlich der hinreißende Stuart. Ich bin aber auch ein riesen Pierce Brosnan-Fan. Das ist ja mein Lieblings-James Bond. Ich bin ja bei James Bond und bei Batman und bei Superman immer so, es gibt da nur einen für mich. Und ja, bei James Bond ist es definitiv der Pierce Brosnan. Deswegen, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr leichte Wahl für mich.
Ich habe es mir fast gedacht. Okay.
Ja.
Ja, dann erzähl doch mal Stimmungsbarometer beziehungsweise Abwandlung heute mal. Was an dem Film ist denn für dich das stärkste Erkennungsmerkmal, dass wir uns mitten in den 90er Jahren befinden?
Ah, da gibt es einige Sachen, aber ich lege mich jetzt hier auf eine Antwort fest. Für mich ist es echt das Zimmer von der Lydia. Mhm. Also, falls du dich noch daran erinnerst, das ist ja so krass zugepolstert, sage ich mal. Also, der nur Vorhänge.
Ja.
Ich würde das echt gerne mal entstauben, obwohl da, glaube ich, auch kein Staubkorn ist bei der Familie.
Das stimmt.
Aber ja, also, da sind ja nur schwere Vorhänge und das sind ja auch diese. Wie nennt man die denn? Sind das so Schabracken? Also es sind ja diese Vorhänge, die auch diese Girlandenform haben. Mhm. Und dann noch der Teppichboden und dann noch diese Punktetapete. Also es ist so geil. Und also ich glaube, dieses Zimmer von der ist für mich so sind so pure 90er. Also ich hatte auch so ein ähnliches Zimmer. Also nicht so groß natürlich, aber in der Art auf jeden Fall mit der Tapete und den Vorhängen. Also super süß. Ja, und bei dir?
Also ich finde ja auch, der Film schreit ja durch und durch 90er. Und man könnte so viel aufzählen, weil du auch gerade du sagst jetzt erstmal eins. Dann entscheide ich mich auf jeden Fall für den Ghetto-Blaster am Anfang bei der Party, aus dem auch noch Cypress Hill dröhnt und die da so übelst abrutschen, weißt du? Genau, also das ist auch ja ganz typisch, wie er dabei auch so die Cappy verkehrt rum aufhat und so. Also das ist, der Film ist halt 90er pur einfach, ja.
Oh,
auch die Frisur von seinem Sohn oder diese Hemden, die der Sohn anhat. Also es ist halt.
Ja, auch das Outfit der Miranda einmal, ich glaube, das ist sogar bei dieser Pool-Szene, da hat sie auch, das ist, glaube ich, so eine Art Kleid. Das sieht halt auch aus wie eine Gardine, die man irgendwie in Kleid verwandelt hat. Und auch der Soundtrack Aerosmith und.
Genau. Also 90er pur.
Pur. Ja, richtig geil.
Ja.
Ich denke auch mal ein Schlückchen.
Prost. Schluck Wasser.
Aha.
Oh Gott.
Ach ja, dann sind wir hier bei unserer, ich sag mal, Anführungszeichen-Kategorie, die Ohrfeige, die keine richtige ist.
Genau.
Und die Umarmung, die aber eine richtige ist. Mhm. An wen verteilst du die hier in dem Film?
Boah, fand ich auch wieder voll schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde es ganz schwer zu beantworten, weil ich finde, so einen richtigen Antitypen in dem Film gibt es eigentlich nicht. Aber ich würde wahrscheinlich sogar den Daniel wählen, also Mrs. Doubtfire in seiner Vaterrolle quasi. Ich kann die Beweggründe für die Scheidung auf jeden Fall schon verstehen. Sie sagt ja dann einmal in dieser Teekränzchen-Szene, dass er halt nie irgendwie so lange eine Arbeit hatte, sich auch nie so richtig um den Haushalt gekümmert hat, immer nur der Spaßvogel für die Kinder war und sie halt Vollzeit gearbeitet hat und alles nebenbei gewuppt hat. Und das finde ich schon sehr, sehr unattraktiv an einem Mann. Also ich muss sagen, der Charakter Daniel, das war jetzt auch nicht unbedingt Robin Williams stärkste Rolle, muss ich sagen. Die Mrs. Doubtfire war super, aber ich fand ihn auch von Anfang an die Rolle schon ein bisschen anstrengend und der hat mich schon auch irgendwie so ein bisschen genervt in seiner übertriebenen Art. Also ich kann das gut verstehen, dass sie sich auch von ihm losgelöst hat. Ja, und die Umarmung, wahrscheinlich dann die Kinder, weil die sind ja am Ende in so einer Trennungssituation immer die Leidtragenden und gerade auch die kleine Maus, wie heißt sie nochmal?
Natalie.
Die
von,
ja, genau.
Entschuldigung, die Nettie, sind alle süß, ja.
Ja, die ganz kleine Maus, die Nettie. Genau, also ich glaube, die Kinder alle hätten mein Drückerchen verdient. Hm. Und bei
niedlich.
Dir?
Oh, ich kann das mit dem Daniel schon verstehen, was du meinst mit der Rolle. Mhm. Weißt du, was ich im Nachhinein am provozierendsten finde? Dass der das ganze Geld ja die ganze Zeit bekommen hat von der Frau. Das heißt, dass sie ihn ja im Grunde weiterfinanziert, weil der erste Outfire ja auch bezahlt wird.
Eigentlich ein cleverer Schachzug, ne?
Irgendwie schon. Merken wir uns mal. Ja. Also ich fand die Ohrfeige super einfach diesmal. Mir ist nämlich sofort siedend heiß diese Nachbarin eingefallen vom Anfang, die auch irgendein armes Tier von der Treppe fegt. Ich weiß nicht mehr, wer das war, die dann auch die Party auffliegen lässt, die da anruft und diese Party torpediert, weißt du? Das wird doch durch einen Anruf, kommt die doch früher nach Hause, die Mutter, ganz am Anfang.
Ja, ach doch, na klar. Siehst du, die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Genau, ja, die dann erwähnt, dass der Zoo von San Diego da
rumhängt.
Genau, das fand ich sehr einfach, weil ich fand das so unglaublich ätzend. Anstatt da mal rüber zu gehen, was zu sagen, direkt die auf der Arbeit anzurufen und dahin zu pfeifen, also...
Stimmt. Ja,
fand
hast
ich
du recht.
Richtig,
hast du recht.
Ne?
Mhm. Das war jetzt so am Anfang am Film. Ich musste jetzt gerade echt kurz überlegen, wen du meinst.
Ja, das ist direkt am Anfang.
Stimmt, ja, sowas geht natürlich gar nicht. Ja, nee, da sagt er doch auch noch so, du bist viel zu früh gekommen oder irgendwie, ich wollte noch aufräumen.
Aber auch gar, wir haben nicht in der Stunde erwartet, als ob man den Saustall in der Stunde
das,
in den Griff
das Pony aus dem Wohnzimmer entfernt und die Ziegen aus dem Vorgarten.
Sogar wie das Pony auch so zuckt, wenn die diesen Stecker rauszieht und dieses, die Party ist vorbei. Oh, ich wäre aber auch der arme Junge, was hat er jetzt noch von diesem Geburtstag? Ne? Ja. Das ist doch von ihm irgendwie egoistisch, so eine Party zu machen, wo er weiß, die kann so ausgehen.
Ja, genau. Also ich finde
ja,
ihn auch, wie gesagt,
kurzsichtig.
Sehr genau,
egoistisch.
Sehr.
Ja, genau, also die Ohrfeige kriegt diese Nachbarin und aber lustigerweise kriegt trotzdem der Daniel wirklich meine Umarmung. Es ist total witzig, dass du dem die Ohrfeige gibst. Und bei mir kriegt er dann die Umarmung.
Ja.
Zu mir kann er dann nach deiner Ohrfeige kommen.
Ja, ist okay.
Ja. nee, ich finde irgendwie, ich weiß es nicht, letztendlich denke ich mir, ach, der hat irgendwie so ein gutes Herz, macht er wirklich so alles für seine Kinder.
Total.
Und, ne, also deswegen, klar, der hat wirklich so seine negativen Seiten und ja, ich finde auch, das sind einige Auftritte, auch das mit dem Pfeffer zum Schluss, ne, das ist halt wirklich so eine Sache, das ist dann auch nicht mehr witzig, aber natürlich setzt er sich dann ja doch so ein, dass er weiß, dass es auffliegt. Also irgendwie bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen und man fiebert ja schon sehr mit und ich muss sagen, dass ich das als Kind auch sehr traurig fand, dass die Eltern nicht mehr zusammenkommen und ich hatte jetzt heute auch gelesen, dass die ursprünglich, also das Originaldrehbuch sagt, die trennen sich. Dann war aber die Idee, dass die zusammenkommen. Mhm. Und dann sind sie doch bei der Trennung geblieben, weil die Macher auch dachten, das ist irgendwie für Kinder so ein blödes Vorbild, wenn Kinder dann bei so einem Film denken, die Eltern kommen doch immer zusammen. Finde ich auch ganz gut irgendwie. Mhm. Also mutig, aber irgendwie auch gut. Das macht den Film auch so ein bisschen, ich will nicht sagen ernster, aber dann ist der nicht ganz so seicht, ne? Also
genau.
Es ist irgendwie dann so ein Film fürs Herz, der nicht nur albern ist.
Das stimmt.
Deshalb, genau. Nee, so, jetzt habe ich hier ein bisschen ausgeholt.
Nee,
aber
macht nichts. Aber
Umarmung
ich,
kriegt er.
Ja, finde ich auch. Und da können wir ja direkt mal überleiten zu unserer eigentlich persönlichen FSK-Einstufung, aber heute auch mal abgewandelt. Ist der Film denn für dich nur eine alberne Komödie oder, hast es ja gerade schon kurz angerissen, auch was fürs Herz?
Ja, auf jeden Fall auch was fürs Herz. Also ich finde den auch lustig. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den so, also doch, auch albern ist er auch. Aber jetzt hast du ja eben auch schon hier Big Mamas Haus und White Chicks und so erwähnt. Die kenne ich aber beide nicht gut. Aber da muss ich sagen, das sind halt so Filme, ja, die kann man halt mit so einem Kater an einem Samstagmittag gucken.
Total.
Und den natürlich auch, aber ich finde schon, das ist auch so ein sehr rührender Film und ich finde, man ist irgendwie immer so ein bisschen selig, nachdem man den zu Ende geguckt hat, finde ich. Also ich mag den schon echt sehr gerne und finde, der ist jetzt nicht nur witzig, der ist auch so ein bisschen nachdenklich, wäre jetzt zu viel gesagt, aber es ist was fürs Herz für mich.
Total.
Und wie sieht es bei dir aus?
Sehe ich ganz genauso. Er ist eigentlich beides. Ne? Er ist total lustig. Er spielt ja auch mit diesen ganzen witzigen. Also, da gibt es ja so viele Lacher in dem Film. Also brauchen wir nicht drüber reden. Aber er ist nicht so ein krasser Klamauk wie dieses White Chicks und so. Ich glaube, den habe ich auch nur einmal gesehen. Und Big Mamas Haus vielleicht in meinem ganzen Leben dreimal. Aber das ist ja auch schon doch sehr abgekupfert. Ja, aber es ist halt auch eine Geschichte, die ja ganz, ganz viele Familien da draußen betrifft. Ich meine, es gibt so viele Trennungskinder und ich muss auch am Ende immer ein kleines Tränchen verdrücken, wenn er im Fernsehen als Mrs. Doubtfire diesen Leserbrief im Fernsehen dann vorliest und da nochmal so Stellung zu nimmt. Oder denke ich immer so, oh ja, stimmt schon. Und
süß.
Genau.
Dann frage ich mal, welche Rolle hättest du am allerliebsten gespielt und welche Rolle wäre dir am, oder ist dir am ähnlichsten in dem Film?
Oh Mann, das ist mir so schwer gefallen. Ich muss ich wirklich zwischen zwei Leuten musste ich mich entscheiden. Okay. Mhm. Ich glaube, das gefällt dir. Ich hätte am liebsten den Busfahrer gespielt. Ah! Der diesen kleinen Crush auf Mrs. Doubtfire hat.
Über diesen mediterranen Look.
Oh, genau. Ja. So natürlich.
Okay. Oh Gott, stimmt.
Dieser Opa, wo sie da so ihre behaarten Beine zeigt. Ich liebe. Ich finde dieses mediterrane Aussehen toll. So natürlich. Den fand ich gut.
Strotzt vor Gesundheit oder sowas doch. Genau. Oh, großartiger Mann.
Oh, toll, stimmt. Oder? Würde mir stehen, finde ich. Ja.
Total. Ich sehe dich da schon hinterm Steuer.
Ja, und du?
Oh, süß. Ja. Ich hätte am liebsten den Chef gespielt, weil der ist ja auch Scotch-Trinker und ich finde auch geil dieses, ich bin verantwortlich für diese Scheiß-Show.
Stimmt. Der würde auch, das hätte richtig gut zu dir gepasst. Ne?
Ich glaube auch, so da sehe ich mich auch schon sitzen und trinken.
Ja.
Ja, aber der Busfahrer ist eine geile Wahl.
Geil, oder? Ich hatte auch noch zwischendurch überlegt, ob ich diese Fürsorgerin nehme, diese alte Oma. Ja, die war auch richtig gut.
Sellers, genau. Sellers, ja. Genau. Oh, die ist auch stark. Mr. Hillard, sind Sie der Ansicht, dass Sie sehr komisch sind?
Genau, die fand ich auch super.
Ach, sehr gut. Ja, die ist auch klasse.
Die ist auch super. Oh Mann. Also der Film hat viele potenzielle Rollen hergegeben. Ja,
voll. Und am ähnlichsten?
Ach so, oh Gott, warte mal, das habe ich mich hier gar nicht so vorbereitet. Okay, warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. wahrscheinlich, schwierige Frage. Das steht, stimmt, das steht im Redaktionsplan. Was ist denn heute los? Das ist mein Virus, der mich hier dahin rafft.
Ja.
Am ähnlichsten wäre mir wahrscheinlich die mittlere gewesen. Also die ganz große Tochter. Weil die ist ja auch ab und zu mal so ein bisschen angenervt, auch am Anfang noch bevor, als Mrs. Doubtfire da auftaucht. Sie ist ja immer so ein bisschen zwiegespalten, wie sie sich jetzt auch ihren Eltern gegenüber verhalten soll. Und auch so ein bisschen dieses Zickige, wo sie dann wieder die Fernbedienung vom Fernseher nimmt und dann, nein, wir machen jetzt Hausaufgaben.
Immer die Dick Van Dyke-Show.
Genau. Ich glaube doch, in dieser Trennungssituation und wenn du mitten in der Pubertät bist, ich glaube doch, der habe ich mich ein bisschen ähnlich gefühlt auf jeden Fall. Und cool. Du?
Ja. Bei mir auf jeden Fall der Onkel Jack. Ich finde es so geil, wenn die darüber reden, wie die den noch weiter schminken können. Und dieses, ich fürchte, dafür fehlt es mir an Energie. Das bin sowas von ich. Das ist so geil, dieses, die Idee finde ich gut, aber ich fürchte, dafür fehlt es mir an Energie.
Ich frage mich auch die ganze Zeit, sind die Halbbrüder oder sind die richtige Brüder? Weil der sieht auch aus wie ein Grieche oder so. So ein bisschen, der hat so einen mediterranen Einschlag tatsächlich.
Sie hat ja auch einen mediterranen Look, wie wir jetzt wissen, seit dem Busfahrer. ich glaube, so weit denkt der Film gar nicht. Ich glaube, das soll der Bruder sein. Was ich auch wieder so stark finde, auch wieder so typisch 90er, ne? Dieses, wer hat dich so hergerichtet? Sagt er doch irgendwie dann auch Onkel Jack und Tante. wie heißt denn der Partner nochmal?
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Das ist echt so stark.
Total süß auch,
aufgeschrieben, aber... Ach nee, Onkel Frank ist das. Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich das die Antwort so blöd versaut.
Ich weiß sowieso nicht, Onkel wie der Frank heißt, ja.
Onkel Frank und Tante Jack, so sagen die das, ja. Genau. Also der Frank wäre ich am liebsten, also kleine Korrektur hier. Und genau, also der wäre mir auf jeden Fall am ähnlichsten gewesen, meine ich.
War auch eine tolle Rolle, habe ich auch kurz überlegt. Ach man, die waren alle cool, irgendwie die Nebencharaktere.
Ja, finde ich auch.
Ja, dann komme ich mal direkt zur Frage des Tages. Welchen Look, die probieren ja auch dann in seiner Werkstatt da verschiedene Looks aus, welchen Look hättest du denn als Kindermädchen gewählt, wenn du jetzt alles machen könntest, jede Haarfarbe, alles, und wer hätte dich herrichten dürfen?
Ah, das finde ich total schwer. Ich war da irgendwie echt unkreativ, als ich so drüber nachgedacht habe. Also herrichten dürfen hätte mich auf jeden Fall meine Schwester. Also da hätte ich das genauso gemacht. Und ich glaube, ich hätte so einen Wahrsagerin-mäßigen Look gewählt. Ooh. Irgendwas mit Trompetenärmeln. Vielleicht so eine zimtrote Perücke und auch so längere Nägel und so ein bisschen so... So, die Sherry MacLaine hat in Valentinstag nämlich auch so ein Wahrsagerinnen-Outfit. Und ja, ich glaube, irgend so was Esoterisches.
Mega, mega geil.
Ja. Und du?
Ja, du, es ist witzig, weil ich habe eine ähnliche Antwort.
Oh.
Ich hätte gerne ausgesehen wie Cher in Die Hexen von Eastwick. Ich hätte auch gerne mal diese schwarzen Locken. Und ich hätte auch vielleicht so ein bisschen witchy, rockig ausgesehen. Total witzig, dass du das jetzt sagst. Und herrichten dürfen hätte mich, glaube ich, Vivian Westwood zu ihren Lebzeiten. Ja.
Oh,
wenn dann schon mal von so einer richtig krassen Modedesignerin, auf jeden Fall.
Oh, gefällt mir, geil. Ja.
Also da sind wir schon wieder bei den Hexen hier angekommen.
Oh, ich freue mich schon so auf Halloween, mein Gott.
Ja, ich auch. Bald.
Oh, allerdings. Ja. Und wie ist der Film für dich gealtert und wie viele Weinkorken vergibst du?
Also der Film... Ich finde, also der ist sehr, sehr gut gealtert, wobei ich trotzdem finde, heute hätte man die Maske vielleicht doch nochmal irgendwie anders umgesetzt. Also mich würde mal interessieren, wie man, das sollte ja so sein, er sollte ja auch lustig und aufwendig und so aussehen, aber ich finde einfach, man sieht es halt einfach so krass, dass er das ist. Oder es liegt vielleicht auch einfach daran, dass man es weiß. Ne? Genau, also ich finde aber trotzdem, der ist sehr, sehr gut gealtert. Weinkorken. Auf jeden Fall, naja, was heißt auf jeden Fall? Warte, ich muss mal kurz überlegen. Ich gebe dem Film 4 von 5 Weinkorken aus dem Grund, dass es tatsächlich nicht mein Lieblings-Robin-Williams-Film ist unbedingt. Weil ich finde, wie gesagt, der Daniel, den er dort performt, ist jetzt irgendwie nicht unbedingt seine sympathischste und stärkste Rolle.
Aha.
Ja. Ja, okay, ja, doch, bin ich mit zufrieden. 4 von 5 Weinkorken. Ja, ich habe nochmal kurz nachgedacht, aber ja, ich stehe dazu.
Nicht gut.
Und bei dir?
Lass dir nichts einreden. ich glaube, doch, der Film kriegt von mir volle 5 Weinkorken. Ich finde ihn immer noch super. Und okay, bei mir kommt natürlich noch dazu, dass ich in den Stu verknallt bin. Vielleicht hilft das auch noch ein bisschen. Und ich finde es übrigens ganz süß, dass die den Stu nicht so platt, blöd gemacht haben, so nach dem Motto, der will die eigentlich nur aufreißen, hat keinen Bock auf die Kinder und so, weil er belauscht ihn ja da einmal auch so bei diesem Gespräch an diesem Pool und dass er dann so sagt, so ja, nee, die Kinder sind zauberhaft und man kann sich ja ändern und
Stimmt.
so, das finde ich irgendwie ganz schön an dem Film, dass es dem nicht so leicht gemacht wird, so nach dem Motto, ja, das ist irgendwie nur der Casanova und die kommen wieder zusammen, das ist irgendwie, das finde ich ganz nett an dem Film, dass er da nicht so einfach gestrickt ist.
Das stimmt.
Nee, genau, bleibt bei mir eigentlich bei 5 Weinkorken. Ich finde auch, der ist gut gealtert. Wie gesagt, das mit diesem Baseballschläger und so, ne, so ein bisschen, finde ich, könnte man heute auf jeden Fall anders machen. Und auch dieses ich will mit männlichen Geschöpfen nichts zu tun haben. Ich war früher selbst eins, dass sie dann da so auflegt und so. Ne?
Stimmt.
Ja, natürlich, ich denke mal, sie legt auch auf wegen diesem, ich will damit nichts zu tun haben. Also so diese Abneigung dann. Aber ja, ich finde den Film aber gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und denke, oh, den kann man heute so, kann man gar nicht mehr vertreten. Also ich finde immer noch, es ist ein sehr süßer, sehr runder Film und sehe den auch immer noch super gerne.
Ja, total. Und auch nochmal zu dem Thema, du hattest nämlich auch noch im Redaktionsplan drehen, könnte man das als Regisseur heute noch so bringen oder ihm einen transphoben Strick draus drehen. Also ich finde jetzt auch diese Reaktion von seinem Sohn Daniel, er sagt ja dann auch so ganz schockiert, du trägst das Zeug doch nicht etwa gerne, woraufhin er dann wieder sagt, ach so unbequem finde ich das eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist auch nach wie vor, auch heute, in Klammern leider, noch eine ganz normale Reaktion. Also gerade als Teenager-Sohn und du schaust ja irgendwie zu deinem Vater als männliches Vorbild vielleicht auch auf. Ich glaube, das ist eine völlig normale Reaktion, dass du erstmal total geschockt bist und denkst, okay, krass, mein Vater rennt hier gerade mit Frauenklamotten und geschminkt rum. Ne? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich denke mir auch, also Teenager-Junge in den 90ern, der auch noch Fußball spielt mit seinem Vater, dass der da ein bisschen... ja, erstmal überrascht ist, sage ich mal, vorsichtig, finde ich auch völlig nachvollziehbar. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders transportieren kann. Ich denke, es wäre vielleicht auch ein bisschen seichten unrealistisch, wenn jetzt beide Kinder dem so über, also an den Hals fallen, ne? Weil die Lydia ist ja dann direkt so voll begeistert und neugierig, wie er die Maske so gemacht hat und so. Und der Sohn ist ja so, ja, ich brauche einen kleinen Moment, aber ne, letztendlich sind ja beide dann damit total fein und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Also deswegen glaube ich, wäre es vielleicht sonst auch ein bisschen, ja, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut gemacht, dass sie das ein bisschen mit dem Sohn und der Tochter unterscheiden.
Ja. Was mir gerade jetzt noch einfällt, was vielleicht auch heute anders wäre, der Richter sagt doch dann ganz am Ende bei dem Urteil, sie haben eine 60-jährige Frau verkörpert. Ich so, what? 60? Also, sorry, aber 80 vielleicht. Ja, also, aber du, also wenn ich mir mal meine Mama angucke, ja, die ist 57er Baujahr und die sieht einfach so gut aus, ja, also, aber ich weiß auch nicht, ich glaube, das war wirklich auch 90er.
Da musste ich auch so lachen.
Ich dachte, 60.
Oh, das ist geil, ne?
Das ist bald.
Das, also die Demi Moore ist 60 in Substance, also das ist interessant.
Okay, genau, interessant, habe ich auch gedacht. Also, aber du, in den 90ern, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mal so Fotoalben durchblättere, wie meine Großeltern mit 60 aussahen, die sahen deutlich, deutlich älter aus, als heute ein 60-Jähriger aussieht. Ja, auch diese Gesundheitsschuhe und Röcke, was die so anhatten, die haben sich noch nicht die Haare unbedingt nachgefärbt. Ist wirklich krass, ist wirklich, wirklich krass. Die sahen damals schon richtig alt aus in dem Alter. Vielleicht
ist heftig, ne?
Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Zahn der Zeit oder die Generation damals. Aber da habe ich echt geschluckt, gestern 60, okay.
Ja, das ist total lustig. Ich wusste das noch, aber ich fand das auch jedes Mal so krass.
Ja, so weit ist das nicht mehr weg.
Mal aufhören.
Aufhören, ja.
Ja. Oh, aber du hast mich jetzt eben neugierig gemacht. Du meintest, es ist nicht dein Lieblings-Robin Williams-Film oder nicht deine Lieblingsrolle. Hast du denn Lieblings-Robin Williams-Film?
Ist mir auch sehr schwer gefallen, weil ich finde, also Robin Williams fand ich auch schon immer einen ganz, ganz tollen Schauspieler. Der hat mich wirklich auch durch meine Kindheit tatsächlich begleitet. Und es fällt mir jetzt echt schwer, eine Entscheidung zu treffen. Aber das ist bei mir auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig tatsächlich. Aber wenn ich jetzt eine Entscheidung fällen muss, dann ist es, glaube ich, der Film Der Club der Toten Dichter. Den finde ich ganz, ganz toll.
Schöne Wahl.
Und als er dann auch 2014 starb, Robin Williams hat sich ja leider das Leben genommen, da haben ja ganz viele Nachrichtenmoderatoren auch stehend auf dem Pult moderiert. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Und haben ja seiner Rolle ein bisschen Tribut gezollt. Oh, Captain, mein Captain. Und da habe ich damals schon so eine Gänsehaut gehabt und in Rückblicken sieht man das auch oft. Das hat mich wirklich damals extrem berührt und den Film finde ich ganz, ganz toll. Aber ist wie gesagt stimmungsabhängig. Welcher Film ist es bei dir?
Oh, ach lustig, ich hätte fast auch Club der Toten Dichter genommen. Das war für mich auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe jetzt Good Will Hunting genommen, weil ich die Rolle auch total mag. Und ich finde halt auch Good Will Hunting und Club der Toten Dichter sind ja beides so ernste Rollen, wo er so eine Vorbildfunktion auch irgendwie hat. Und aber ich finde auch Club der Toten Dichter ist so eine tolle Rolle. Ich liebe den Film, der ist wirklich
rührig
so schön. Ja, also ganz toll. Und Good Will Hunting, wie gesagt, mag ich aber auch so gerne. Ich liebe einfach diese Beziehung, wie die sich entwickelt zwischen ihm und dem, dem Will, also dem Matt Damon, hat er gerade ein Brett vom Kopf. Also der ist ja da der Therapeut von ihm.
Genau.
Und aber Club der Toten Dichter ist auch eine super Wahl.
Ich habe noch ein bisschen geschwankt, weil das auch so ein Film meiner Kindheit ist. Ich mag auch sehr den Film Hook mit Dustin Hoffman. Da habe ich auch echt gezuckt und dachte, na, nehme ich den? Aber nee, der hat viel, Jumanji, Jake, Patch Adams habe ich damals mit meiner Freundin im Kino geguckt. Wir haben Rotz und Wasser geheult. Oh. Also der Film ist ja auch nicht auszuhalten. Der geht ja auch schon mit dieser Selbstmordthematik los. Ich glaube, da ist es ja ein Arzt, der irgendwie sich umbringen möchte, dann in eine Therapie geht und dann selber beschließt, anderen Menschen auf dieser Kinderkrebsstation, glaube ich, ist das, irgendwie eine bessere Zeit als Clown zu bescheren.
Ja, oh Gott, eine Kinderkrebsstation. Ja, ich hoffe, so halten die Vorstellung.
Ja. Und übrigens auch nochmal ein kleiner Fakt am Rande, als Robin Williams dann starb, dann haben ja nicht nur die Nachrichtenmoderatoren ihm in diesen Tribut gezollt, sondern es gibt auch eine Band, Iron Maiden, die hat dann auch noch ihm zu Ehren einen Song geschrieben mit dem Namen Tears of a Clown, also auch in Anlehnung eben an Patch Adams. Also Der fehlt wirklich. Der fehlt wirklich. Ja,
total. Es gab ja auch, es war ja eigentlich die Idee, den zweiten Teil von Miss Doubtfire zu machen. Mhm. Aber kurz bevor er gestorben ist. Also aha, wohl so 2014 war das wohl ein Thema und ja, auch super traurig irgendwie.
Super schade, ja. Ich finde aber auch Robin Williams, jetzt endet die Folge hier so traurig, aber ich finde, der hatte auch immer so traurige Augen. Irgendwo, er war ja wohl auch schwerst depressiv, hat man ja gemunkelt. Und ich finde, man hat das irgendwo auch, wenn man das jetzt weiß, hat man das irgendwo auch gesehen. Ich finde, der hat immer auch in den Interviews einen ganz traurigen Blick gehabt. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein bisschen ein, aber
ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gedacht. Irgendwie so eine Schwere, ne?
Immer eine Schwere. So um ihn rum. Genau.
Ja, kam mir aus. Ich fand ihn auch immer, obwohl die Rollen lustig waren, fand ich ihn auch mal sehr ernsthaft. Also, es wurde so, als müsste er sich anstrengen, so lustig rüberzukommen, ne? Also, ja.
Weiß nicht genau, was du meinst. Oh. Ja.
Ach ja, aber um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, haben wir jetzt die Ankündigung.
Tada! Das darfst du heute mal raushauen.
Okay. Also, es ist ja mal wieder Zeit für ein gutes altes Horror-Special. Und den lieben Francisco auch wieder dazu holen ins Boot. Da kommt er leider nicht mehr raus aus der Nummer. Und wir reden über Chucky, die Mörderpuppe.
Sehr, sehr geil. Den habe ich damals sogar auf VHS mal mitgeschnitten. Das war einer dieser Filme.
Geil. Ich glaub,
aus 88, mein Geburtsjahr. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich lange nicht.
Ich freue mich auch total. Ich auch nicht. Ich kenne den auch sehr, also ich kenne den überhaupt nicht gut. Ich kenne, ich habe den nur einmal gesehen, vor ein paar Jahren mit einer Freundin auch zum ersten Mal. Und also auch sehr spät gesehen. Und ich kenne diesen Chucky und seine Braut besser.
Ja, ich auch. Das heißt. Ich auch. Der ist auch wirklich gut. Aber vielleicht zum Einstieg ist Chucky die Mörderpuppe das Original.
Auf jeden Fall.
Da gibt es ja auch einige Teile. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr, oder?
Ja, total gerne.
Och Mann, ey. Schön war's. Ja.
Fand ich auch. War zauberhaft.
Wie auch so einmal sagt, was macht die alte Streitaxt? Eure Mom.
Die alte Streitaxt.
Ja, er hat so dieses sehr, sehr übertrieben Lustige. Aber ich weiß nicht, ob man ihn so als Vater auch unbedingt so ernst nehmen könnte, so im wahren Leben, ne?
Ja, das stimmt.
Er ist halt sehr auf Augenhöhe mit seinen Kindern. Vielleicht schon ein bisschen too much, aber es ist halt einfach die Rolle.
Ja, ich wäre aber dann auch als Mutter irgendwie bedient, dass man dann, irgendwer muss ja sozusagen für die Kinder als wirklich Elternteil da sein und dass man dann so diese Rolle dann als Spielverderber praktisch zugeschustert bekommt, ist irgendwie auch übel. Also kann ich heute irgendwie total nachvollziehen, diese Frustration und diese Wut. Als Kind habe ich natürlich auch direkt gedacht, so boah, Spielverderberin und so, wie das halt so ist. Aber heute so ein bisschen als Erwachsene, hätte ich fast gesagt, also als Volljährige, sagen wir mal.
Heute mit 18. Ja, aber es ist interessant, ja, wie man selber auch Filme heute anders guckt als damals. Das geht mir ganz oft so, wenn wir auch speziell jetzt hier Filme besprechen, dass ich da oft auch nochmal meine Meinungen und meine Ansichten überdenke. Das ist total spannend.
Auch so.
Ach, schön.
Das ist ja zauberhaft mit dir, wie immer.
Fand ich auch. Und dann freue ich mich voll doll aufs neue Horror-Special. Zu dritt dann wieder.
Ich mich auch. Dann...
Wir sehen uns. Wir hören uns morgen früh auf dem Weg zur Arbeit.
Genau.
Beim Autofahren, wenn ich wieder rumfluche. Was ist HST für ein Kennzeichen? HST.
Hey, das war der Gänsehaut, wenn du aufhörst. Ich denke immer so, hoffentlich kriege ich gleich eine neue Nachricht von der. Das war übel, dieses Abrupte.
Jetzt rennt hier einer barfuß drüber bei minus 12 Grad.
Berlin.
Also dann, in diesem Sinne, ein wunderschönes
Sinne, gute Nacht.
Gute Nacht.
Bis dann. Ciao.